Ja, zu Beginn der Predigt möchte ich jetzt ein paar bekannte Personen zeigen. Die werden hier eingeblendet auf der Leinwand. Und erstmal die Frage stellen, was haben diese Personen gemeinsam? Was würdet ihr sagen? Krankheit? Sogar noch einen Schritt weiter. Gestorben, genau. Ja, diese Personen sind berühmte Personen aus der Politik, aus dem Sport, die letztes Jahr 2022 gestorben sind. Diese Personen leben nicht mehr. Und die Frage, die wir uns ja stellen, ist, wo sind diese Personen jetzt? Sind sie einfach weg? Sind sie nicht mehr da? Sind sie irgendwo anders? Das ist doch eine sehr grundlegende Frage. Und die Frage stellen wir uns nicht nur, wenn berühmte Personen sterben. Die Frage stellen wir uns auch, wenn Personen aus unserem Umfeld, aus unserer Familie, aus unserem Bekanntenkreis sterben. Die Frage stellen wir uns besonders mit Bezug auf uns. Was ist mit uns, wenn wir sterben? Wo sind wir, wenn wir diese Erde verlassen? Wir möchten uns heute mit einem Thema beschäftigen und für ein Thema beten, das wir häufig aus dem Blick verlieren, obwohl dieses Thema uns alle sehr, sehr, sehr lange beschäftigen wird. Es ist etwas, was viel, viel wichtiger, viel, viel größer und viel entscheidender ist als die Frage, was hier auf der Erde passiert. Es ist das Thema die Ewigkeit, die niemals endende Existenz der Seele des Menschen. Die ewige Existenz unserer Seele über das Leben hier auf der Erde hinaus. Wir wollen uns zusammen einen Vers aus dem Buch Prediger anschauen, in dem es genau darum geht, um die Ewigkeit. König Salomo, der weiseste Mensch nach Jesus, der je gelebt hat, der hat das Buch Prediger geschrieben. Und er stellt sich in dem Buch Prediger die Frage nach dem Sinn des Lebens. Eine ganz, ganz entscheidende Frage, die sich jeder Mensch früher oder später stellt. Salomo hat in seinem Leben viele Dinge erlebt. Er hat viele Dinge ausprobiert. Und er schaut zurück auf sein Leben und fragt sich, was hat das Ganze gebracht? Was ist überhaupt der Sinn dahinter? Und er zieht dann die Schlüsse daraus. Und als Salomo so auf sein Leben zurückschaut, stellt er fest, dass Gott für alles die Zeit festgelegt hat. Alle Dinge, die auf der Erde passieren, haben ihre Zeit. Wir lesen davon in Kapitel 3, in den ersten 8 Versen. Da schreibt er, alles hat seine bestimmte Stunde und jedes Vorhaben unter dem Himmel hat seine Zeit. Geboren werden hat seine Zeit und sterben hat seine Zeit. Pflanzen hat seine Zeit und das gepflanzte Ausreißen hat seine Zeit. Töten hat seine Zeit und heilen hat seine Zeit. Zerstören hat seine Zeit und bauen hat seine Zeit. Weinen hat seine Zeit und Lachen hat seine Zeit. Klagen hat seine Zeit und Tanzen hat seine Zeit. Steine schleudern hat seine Zeit und Steine sammeln hat seine Zeit. Umarmen hat seine Zeit und sich der Umarmung enthalten hat auch seine Zeit. Suchen hat seine Zeit und verlieren hat seine Zeit. Aufbewahren hat seine Zeit und wegwerfen hat seine Zeit. Zerreißen hat seine Zeit und flicken hat seine Zeit. Schweigen hat seine Zeit und reden hat seine Zeit. Lieben hat seine Zeit und Hassen hat seine Zeit, Krieg hat seine Zeit und Frieden hat seine Zeit. Ich glaube, wenn wir diese Auflistung von Salomo so lesen, dann können wir dem nur zustimmen. Alles, was auf der Erde passiert, hat seine Zeit. Wenn wir in die Geschichte der Menschheit schauen, wenn wir auf unser eigenes Leben schauen, dann stellen wir fest, dass von Zeit zu Zeit immer wieder Dinge passieren und immer wieder auch dieselben Dinge passieren. Dinge kommen und gehen und alles ist im Wandel. Menschen werden geboren, Menschen sterben. Es bricht Krieg aus, es wird Frieden geschlossen, irgendwann bricht wieder Krieg aus. Man macht seinen Schulabschluss, man fängt an zu arbeiten, man geht in Rente. Es passieren schöne Dinge, es passieren traurige Dinge und das schon seit Jahrtausenden. Das ist der Lauf der Zeit. Wenn wir uns das Ganze auf einer Zeitschiene vorstellen, dann können wir immer wieder Punkte setzen, wo verschiedene Dinge passieren. In der Geschichte der Menschheit, in unserem persönlichen Leben. Alles hat seine Zeit. Und wenn jetzt alles seine Zeit hat, wenn geboren werden und sterben seine Zeit hat, Wenn wir alles, was wir sehen, festmachen können auf einer Zeitleiste, dann stellt sich bei der Beobachtung des Lebens eine besondere Frage. Wie kann es sein, dass alle Menschen zu allen Zeiten, auf allen Orten der Erde darüber nachgedacht haben, was nach dem Leben hier auf der Erde passiert, was nach dem Tod passiert, was danach kommt? Wenn das Sterben seine Zeit hat, wenn alles Anfang und Ende hat, wenn das die Erfahrung ist, die die Menschen machen, warum fragen sie sich überhaupt, was nach dem Tod kommt? Im Laufe der Geschichte hat sich das ja nie geändert. Dinge kommen, Dinge gehen. Und trotzdem stellen sich die Menschen die Frage, was nach dem Tod kommt. Schon in der Antike haben antike Völker eine Vorstellung vom Jenseits gehabt. Bei Ausgrabungen hat man festgestellt, dass die antiken Völker den Toten, den Verstorbenen, Grabbeigaben mitgegeben haben ins Grab. Verschiedene Gegenstände, von denen sie dachten, das können die Toten noch gebrauchen in dem, was danach kommt. Die alten Ägypter hatten eine Vorstellung über das Jenseits. Im Hinduismus, im Buddhismus, in den fernöstlichen Religionen gibt es die Vorstellung, dass der Mensch nach dem Tod wiedergeboren wird in irgendeiner anderen Form und dass dieser Kreislauf der Wiedergeburt immer und immer wieder passiert, bis man das Nirvana erreicht, die ewige Glückseligkeit. Der Islam, das Judentum, das Christentum haben klare Vorstellungen, klare Lehren darüber, was nach dem Tod kommt. Wir sehen also zu allen Zeiten, in allen Kulturen, auf allen Orten der Erde, gab es Vorstellungen über das Leben nach dem Tod in der einen oder anderen Form. Natürlich gibt es auch Menschen, die sagen, danach kommt gar nichts, aber das ist eine absolute Minderheit. Und das ist doch überraschend, dass die meisten sagen, irgendwas kommt danach, obwohl die Erfahrung sagt, alles hat seine Zeit, irgendwas beginnt und irgendwann hört es wieder auf. Warum ist das so? Warum glauben die Menschen das? Die Antwort finden wir hier im Bibeltext. Ich lese die Verse 9 bis 11. Was bleibt nun dem Schaffenden von dem, womit er sich abmüht? Ich habe das mühselige Geschäft gesehen, das Gott den Menschenkindern gegeben hat, damit sie sich damit abplagen. Er hat alles vortrefflich gemacht zu seiner Zeit. Auch die Ewigkeit hat er ihnen ins Herz gelegt. Nur dass der Mensch das Werk, das Gott getan hat, nicht von Anfang bis zu Ende ergründen kann. Wir sehen hier, dass auch Salomo feststellt, dass dieses ganze Hin und Her, diese ganzen Dinge, die passieren, die kommen und dann wieder weg sind, dass sie für sich genommen einfach ein Abmühen, ein Abplagen sind, ohne Sinn. Das Ganze ist Arbeit und wenn es dann irgendwann vorbei ist und damit wäre es das gewesen, dann macht das keinen Sinn, dann ist das ein Abplagen. Aber Salomo sieht darüber hinaus und er sieht, Gott hat alles vortrefflich gemacht zu seiner Zeit. Gott hat die Dinge festgelegt. Er hat festgelegt, dass gewisse Dinge passieren, dass gewisse Aufgaben da sind, die der Mensch erledigt. Und er hat dem Menschen darüber hinaus einen Sinn ins Herz gegeben. Er hat ihm nämlich das Wissen über die Ewigkeit ins Herz gegeben. Gott hat dem Menschen die Ewigkeit ins Herz gelegt. Jeder Mensch, der auf der Erde ist, er sieht zwar, dass alles, was hier passiert, vergänglich ist, aber er weiß, das ist noch nicht alles. Es geht darüber hinaus, es kommt noch etwas. Jeder Mensch weiß, dass es die Ewigkeit gibt. Er weiß, dass seine Existenz mit dem, was hier passiert, nicht vorbei sein wird. Und das hat der Mensch nicht herausgefunden durch Erfahrung. Die Erfahrung lehrt ihn eigentlich was anderes. Er hat das nicht herausgefunden durch wissenschaftliche Experimente, sondern er weiß es aus einem ganz einfachen Grund. Gott hat es ihm offenbart. Und er hat es jedem Menschen ins Herz gelegt. Und das ist der Grund, warum jeder Mensch von Geburt an diese Vorstellung hat, es muss danach weitergeben. Das kann nicht alles sein, was hier auf der Erde ist. Und wir wollen uns jetzt anhand von drei Fragen mit der Ewigkeit auseinandersetzen. Die erste Frage, die haben wir eigentlich schon beantwortet, das ist die Frage, gibt es die Ewigkeit? Die zweite Frage ist, wie ist die Ewigkeit? Und die dritte Frage, wo verbringe ich die Ewigkeit? Also die erste Frage, gibt es die Ewigkeit? Wir sehen an diesem Text von Salomo, dass der Mensch das Wissen über die Ewigkeit ins Herz gelegt bekommen hat. Das ist der Grund, warum Menschen zu allen Zeiten, an allen Orten eine Vorstellung darüber entwickelt haben, was nach dem Tod kommt. Sie wissen nämlich, dass hier nicht alles aus ist. Es muss eine Ewigkeit, eine ewige Existenz der Seele des Menschen geben. Jeder von uns hat einen Anfang, aber die Seele hat kein Ende. Und das ist keine Idee von Theologen, die sich das haben einfallen lassen, um den Menschen Angst zu machen, sondern es ist das, was Gott dem Menschen ins Herz gelegt hat. Niemand wird am Ende, wenn das Leben vorbei ist, sagen können, ich habe nicht gewusst, dass es jetzt weitergeht. Ich habe nicht gewusst, dass eine Ewigkeit kommt. Und eins kann ich euch sagen, diese vier Personen, die wir ganz am Anfang gesehen haben, die wissen jetzt und die werden es auch nicht mehr leugnen, wenn sie es vielleicht auch im Leben getan haben, dass es eine Ewigkeit gibt. Gott ist ewig, Gott hat keinen Anfang und Gott hat kein Ende. Und das Wissen über die Ewigkeit hat er uns ins Herz gelegt. Wenn er das nicht getan hätte, dann hätten wir Menschen als begrenzte Wesen überhaupt keine Vorstellung von der Ewigkeit. Dann könnten wir uns gar nicht vorstellen, dass es sowas gibt. Aber der ewige Gott hat uns dieses Wissen ins Herz gelegt. Natürlich gibt es auch Menschen, die behaupten, nach dem Tod ist alles aus. Und gerade in Deutschland oder in der westlichen Welt wird diese Meinung immer populärer, dass die Leute sagen, nach dem Tod hört alles auf. Aber wenn man genauer hinhört und mit diesen Leuten spricht, das ist zumindest meine Erfahrung, dann ist das eher ein Wunsch, den die Menschen haben, weil das für sie gefühlt das Beste wäre, als dass sie wirklich überzeugt sind, dass dass dann alles aus ist. Wenn man genauer hinhört, dann merkt man, dass sie sagen, naja, vielleicht kommt ja dann doch noch etwas, nur man weiß nicht genaues. Wir sehen also, es gibt die Ewigkeit und Gott hat das Wissen über die Ewigkeit dem Mensch ins Herz gelegt. Jetzt gibt es natürlich da ein Problem. Der Mensch weiß zwar, dass er ewig existieren wird, aber er weiß von sich aus nicht, wie das sein wird. Er weiß nicht, unter welchen Umständen, wie die Ewigkeit sein wird. Er begreift die Ewigkeit nicht richtig. Das liegt außerhalb seiner Intelligenz, außerhalb seiner Möglichkeiten, die Ewigkeit wirklich zu begreifen und zu wissen, wie wird die Ewigkeit sein. Und das ist auch das, was Salomo hier schreibt. Er schreibt, nur dass der Mensch das Werk, das Gott getan hat, nicht von Anfang bis zu Ende ergründen kann. Der Mensch ist intellektuell nicht dazu in der Lage, zu begreifen, wie die Schöpfung funktioniert. Der Mensch ist da schon begrenzt und erst recht ist er begrenzt in Bezug auf die Ewigkeit. Er weiß nicht, wie die Ewigkeit sein wird. Dazu kommt, dass das Denken des Menschen seit dem Sündenfall verdorben ist. Das Denken des Menschen geht in die falsche Richtung, weil er sich von Gott abgewandt hat und weil er ein sündiger Mensch ist. Und auch dadurch ist er in seinem Denken verblendet und kann nicht, wenn er jetzt einfach selbst sagt, ich überlege mir mal, wie wird die Ewigkeit schon sein, herausfinden, wie die Ewigkeit wirklich ist. Und das ist der Grund dafür, warum es so unendlich viele Vorstellungen über die Ewigkeit gibt. Weil der Mensch sich selber Gedanken macht, es aber gar nicht selbst wissen kann. Und weil sein Denken verdorben ist. Und deswegen gibt es so sehr viele verschiedene Überlegungen, die der Mensch hat und verschiedene Theorien, was wohl nach dem Tod kommen wird. Aber die Frage, die wir ja beantworten wollen, ist, wie ist die Ewigkeit? Wie ist sie denn wirklich? Der Mensch kann das von sich aus nicht richtig erkennen. Er kann nur erkennen, dass er ewig ist, aber nicht, wie die Ewigkeit ist. Und weil wir bei dieser Frage als Menschen völlig aufgeschmissen sind, brauchen wir Hilfe von außen. Wir brauchen jemanden, der uns das von außen weitergibt. Und wir haben von Gott sein Wort bekommen. Gott spricht zu uns durch die Bibel, durch sein Wort. Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat, offenbart sich uns und gibt uns die Wahrheit durch sein Wort weiter. Wir dürfen wissen, dass wir die Wahrheit als geschriebenes Wort in den Händen halten können. Und wenn wir wissen wollen, wie die Ewigkeit ist, dann müssen wir nicht darauf hören, was wir uns selbst überlegen, sondern auf das, was Gott uns sagt. Gottes Wort ist die Wahrheit. Und es ist die Wahrheit im Blick auch auf die Ewigkeit. Gott ist allwissend und nur er kann uns sagen, was nach dem Tod kommt. Keiner von uns weiß das, weil niemand von uns da gewesen ist. Was sagt denn jetzt die Bibel über die Ewigkeit? Es gibt viele Bibelstellen, die über die Ewigkeit sprechen. Aber ich möchte heute eine Stelle betrachten, die sehr konkret ist, wenn es um die Ewigkeit geht. Wir finden die Worte Jesu über die Ewigkeit in Matthäus 25. Das könnt ihr gerne mit aufschlagen, wenn ihr eine Bibel dabei habt. In Matthäus 25, da spricht Jesus, der Sohn Gottes, selbst. Jesus kündigt seinen Jüngern an, dass er ein zweites Mal wiederkommen wird. Und er wird dann nicht kommen als kleines Kind in der Krippe, sondern er wird als Herrscher, König und Richter wiederkommen. Und dann passiert Folgendes. Er teilt die Menschheit in zwei Gruppen auf. Wir lesen das in Matthäus 25 von Vers 31. Wenn aber der Sohn des Menschen in seiner Herrlichkeit kommen wird und alle heiligen Engel mit ihm, dann wird er auf dem Thron seiner Herrlichkeit sitzen. Und vor ihm werden alle Heidenvölker versammelt werden. Und er wird sie voneinander scheiden, wie ein Hirte die Schafe von den Böcken scheidet. Und er wird die Schafe zu seiner Rechten stellen, die Böcke aber zu seiner Linken. Wir sehen hier, dass ein Tag der Abrechnung kommen wird. Ein Tag, an dem Jesus die Menschheit in zwei Gruppen teilt, die hier symbolisch bezeichnet sind als Schafe und Böcke. Alle Menschen werden sich in dieser Gruppe wiederfinden und diese Gruppe wird in zwei Teile geteilt. Dann wird der König zu denen zu seiner Rechten sagen: Kommt her, ihr Gesegneten meines Vaters, und erbt das Reich, das euch bereitet ist, seit Grundlegung der Welt. Die eine Gruppe, das sind die Gesegneten des Vaters, das sind die Kinder Gottes. Und Jesus wird sagen, kommt her zu mir in das ewige Reich. Ihr werdet ein Reich bekommen, was herrlich ist, was wunderbar ist. Ihr werdet an diesem wunderbaren Ort sein, der vor Grundlegung der Welt für euch vorbereitet worden ist. Das ist die erste Gruppe, von der Jesus hier spricht. Und dann gibt es die zweite Gruppe und von der lesen wir in Vers 41. Dann wird er auch zu denen zur Linken sagen, geht hinweg von mir, ihr Verfluchten, in das ewige Feuer, das dem Teufel und seinen Engeln bereitet ist. Die zweite Gruppe kommt in das ewige Feuer. Es ist ein Ort, der eigentlich für den Teufel und seine Engel, also die Dämonen, vorbereitet worden ist. Und da wird die zweite Gruppe, da werden die Menschen dieser zweiten Gruppe hinkommen. Und Jesus fasst das in Vers 46 nochmal zusammen. Er sagt, und sie, also die Verfluchten, die werden in die ewige Strafe hingehen, die Gerechten aber in das ewige Leben. Es wird also am Ende eine Unterscheidung in zwei Gruppen geben. Und dazwischen gibt es nicht, es gibt nicht noch eine dritte neutrale Gruppe, sondern es gibt diese zwei Gruppen, die einen, die eingehen in die ewige Strafe und die anderen in das ewige Leben. Das ist nur eine Stelle, die darüber spricht, wie die Ewigkeit sein wird. Es gibt diese zwei Möglichkeiten, die ewige Existenz unter dem Zorn Gottes, in der Hölle, in dem Ort, wo das Feuer nicht vergehen wird, oder die ewige Existenz bei Gott im Himmel in einem wunderbaren, herrlichen Ort. Keiner von uns wird aufhören zu existieren, wenn das Leben hier vorbei ist. Wir werden uns alle an dem einen oder an dem anderen Ort wiederfinden. Und wir haben uns am Anfang die Frage gestellt, wo sind diese vier Personen jetzt, die letztes Jahr verstorben sind? Sie sind an dem einen oder an dem anderen Ort, und zwar für immer. Und die Frage, die sich dann für jeden von uns persönlich stellt, ist, wo verbringe ich die Ewigkeit? Wir sehen, dass Gott dem Menschen das Wissen über die Ewigkeit ins Herz gegeben hat. Wir sehen, dass Gott dem Menschen zeigt, wie die Ewigkeit sein wird. Sie wird entweder wunderbar in Herrlichkeit bei ihm sein oder sie wird schrecklich in der Ewigkeit in der Hölle sein. Wenn Gott jetzt aufgehört hätte, uns ja, die Informationen mitzuteilen, dann wäre es für uns Menschen furchtbar. Es wäre schon furchtbar, hier zu leben, weil wir nämlich wüssten, es gibt eine Ewigkeit. Es gibt für uns auch keine Chance, dass wir irgendwann mal aufhören zu existieren, so wie sich das ja manche wünschen. Und es gibt Himmel und Hölle. Und die Bibel ist auch da klar und sagt, wir Menschen von Geburt an sind unterwegs in die Hölle. Der Grund ist, dass Gott heilig ist und uns als sündige Menschen nicht zu sich in die ewige Herrlichkeit, in einen Ort, wo es keine Sünde gibt, aufnehmen kann. Es gibt viele Menschen, die sagen, am Ende wird Gott doch noch ein Auge zudrücken. Ich habe letzte Woche noch mit einer Kollegin über das Thema gesprochen und sie hat gesagt, dass sie der Überzeugung ist, dass es nach dem Tod alles aus ist. Und dann hat sie aber so im Nachsatz gesagt, aber selbst wenn nicht, dann komme ich ja auf jeden Fall in den Himmel, weil es heißt ja immer, Gott ist so ein liebender, ein gnädiger Gott und er wird dann schon ein Auge zudrücken, so schlimm bin ich ja nicht. Und dann musste ich ihr sagen, dass das von der Bibel her nicht stimmt. Es stimmt zwar, dass Gott ein gnädiger und liebender Gott ist, das steht außer Frage und die Bibel ist auch da sehr klar und eindeutig. Gott ist aber auch ein absolut heiliger und gerechter Gott. Und der Gott, der Liebe und Gnade ist, ist auch derjenige, der zu den Menschen am Ende sagen wird, wir haben das vorhin gelesen, geht hinweg von mir, ihr Verfluchten, in das ewige Feuer, das dem Teufel und seinen Engeln bereitet ist. Und an einer anderen Stelle in Matthäus 7, ab Vers 22, da heißt es, viele werden an jenem Tag zu mir sagen, das spricht Jesus, Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen geweissagt und in deinem Namen Dämonen ausgetrieben und in deinem Namen viele Wundertaten vollbracht? Und dann werde ich ihnen bezeugen, ich habe euch nie gekannt, weicht von mir, ihr Gesetzlosen. Man redet zwar viel davon, dass Gott am Ende ein Auge noch zudrücken wird, dass es noch irgendwie gut gehen wird, aber der Grund, warum man das behauptet, ist wohl eher der Wunsch, dass es so sein wird. Aber wenn wir uns mit der Wahrheit, mit dem Wort Gottes auseinandersetzen, dann sehen wir, dass es nicht so ist. Gott wird kein Auge zudrücken einfach, sondern Gott wird Menschen in die Hölle schicken. Was ist der Grund dafür? Der Grund ist, dass diese Menschen in ihren Sünden sterben. Und Gott, der heilig und gerecht ist, kann in seine Gegenwart, in den Himmel, in die Herrlichkeit keine Sünde reinlassen. Und deswegen gehen diese Menschen verloren. Aber Gott ist auch voller Liebe und voller Gnade. Und das ist unser Glück als Menschen. Wenn das nicht der Fall wäre, hätten wir keine Chance, gerettet zu werden. Aber Gott ist voller Liebe und Gnade und hat deshalb alles dafür getan, dass wir trotzdem die Möglichkeit haben, in den Himmel zu kommen. Wir können ja nur in den Himmel kommen, wenn unsere Schuld und unsere Sünden weg sind und vergeben sind. Und das ist nicht möglich, indem wir uns anstrengen und jetzt versuchen, gut zu leben. Das schaffen wir aus eigener Kraft nicht, sondern das ist nur möglich, indem jemand, der völlig sündlos ist, unsere Schuld auf sich nimmt und den Zorn Gottes dafür trägt. Und das war nur einer, Jesus Christus. Gott selbst, der als Mensch auf diese Erde gekommen ist, um unsere Schuld zu tragen. Und Jesus hat uns unsere Schuld getragen am Kreuz auf Golgatha. Und er hat unsere persönliche Schuld getragen. Und wer daran glaubt, das sagt die Bibel, der wird frei von dieser Sünde. Dem rechnet Gott die Sünde nicht mehr an. Und der kann rein und heilig vor Gott sein und dadurch auch in den Himmel kommen, wenn das Leben hier vorbei ist. Das ist das, woran wir uns gleich erinnern möchten, dass Jesus das getan hat für uns durch das Abendmahl. Jesus beschreibt sich in Johannes 10 als den guten Hirten. Und er sagt in Vers 27 und 28, meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir nach und ich gebe ihnen ewiges Leben und sie werden in Ewigkeit nicht verloren gehen und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Das macht den Unterschied in Ewigkeit. Das macht den Unterschied und entscheidet die Frage, wo wir die Ewigkeit verbringen werden. Glauben wir an das, was Jesus getan hat oder nicht? In Johannes 3, Vers 36, da heißt es, wer an den Sohn glaubt, der hat ewiges Leben. Wer aber dem Sohn nicht glaubt, der wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt auf ihm. Also die letzte Frage, wo verbringe ich die Ewigkeit? Die kannst du für dich persönlich anhand der Frage beantworten, glaubst du an Jesus oder nicht? Und viele von uns, die jetzt hier sind, können sagen, ja, ich glaube an Jesus. Und wenn du an Jesus glaubst, dann kannst du dich freuen, dass, wenn dein Leben hier vorbei ist, du in die ewige Herrlichkeit kommen wirst. Ein Ort, wo es kein Leid, kein Schmerz mehr gibt, wo wir Jesus sehen werden und ihn anbeten werden in alle Ewigkeit. Und dann sollte es unser Wunsch sein, dass wir gerade auch im neuen Jahr viel mehr unser Leben auf die Ewigkeit ausrichten. Egal wie lang unser Leben hier ist, im Vergleich zur Ewigkeit ist es sehr, sehr, sehr kurz. Und wir haben hier die Möglichkeit, Menschen dazu zu rufen, zu Jesus zu kommen, Menschen ein Zeugnis zu geben von Gott. Wir haben hier die Möglichkeit, Gott anzubeten, ihm zu dienen durch unser Leben, ihm zu danken für das, was er für uns getan hat. Und wenn du noch nicht Kind Gottes bist, dann hast du die Möglichkeit, das jetzt noch zu tun und ihn im Glauben anzunehmen. Und das ist das Wunderbare, dass wir einen Gott haben, der gnädig und geduldig ist. Gott ist geduldig. Er hätte uns alle schon richten können, er hätte uns alle schon in die Hölle werfen können, aber er lässt sich Zeit damit Menschen, die ihn noch nicht kennen, zu ihm kommen. Und wir wollen jetzt nochmal in einer Gebetsgemeinschaft genau dafür danken und ihn dafür anbeten, dass er noch Möglichkeit gibt, dass Menschen auf ewig gerettet werden können. Ich möchte die Anliegen vorlesen aus unserem Gebetsheft. Bete Gott an, denn er ist geduldig. Gott ist langsam zum Zorn und groß an Gnade. Und er zögert seine Wiederkunft hinaus, um Menschen zu erretten. Danke Gott, dass du ihn mehr und mehr erkennen darfst und dass er den Tod des Sünders nicht will, sondern will, dass Menschen zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Und lasst uns auch um Vergebung bitten, dass unser Glaube oft so klein ist, dass Gott Menschen wirklich noch für die Ewigkeit erretten kann. Lasst uns diese Anliegen noch vor Gott bringen und dazu aufstehen. Ich danke dir, Herr, dass du für uns einen wunderbaren Ort für ewig vorbereitet hast. Danke, dass wir ewiges Leben haben dürfen durch dich. Danke, dass wir die Möglichkeit haben, in den Himmel zu kommen und dass wir dessen auch sicher sein dürfen durch dich, Jesus Christus. Und ich danke dir, dass du noch viele Menschen rufst, dass sie zu dir kommen, bevor das Leben hier vorbei ist. Dass du die Möglichkeit der Gnade gibst und ich bitte dich, Herr, dass viele, viele Menschen errettet werden, dass wir ein Zeugnis sind von deiner großen Güte und Gnade. Amen.